Erstmal hallo von hier vorne. Ich war letzte Woche, saß ich schon in den Reihen drin, hatte in der Nacht wenig vorher geschlafen, weil ich in der Nacht vorher aus dem Urlaub zurückgekommen bin und habe es einfach nur genossen, so in der Mitte zu sein. Jetzt darf ich gerade hier sein und zu euch sprechen. Und mein Thema, ich sag einfach schon mal gleich, nicht irritieren lassen, hier wird was vorbereitet für mich, weil wir wollen heute ein paar Sachen veranschaulicht sehen. Mein Thema ist, der Titel meiner Predigt ist, alle Zeit bereit zu loben. Und wir hatten vor 2 Monaten circa den Abschlussgottesdienst vom Bibelschulprojekt. Und der stand unter einem ganz ähnlichen Thema. Und Denise, die hier gerade so nett aufbaut, hat damals einen Poetry Slam gehalten. Und ich werde einfach noch mal einen Auszug daraus vorlesen als Einstieg, damit wir uns da schon mal einstimmen. Weil ich fand den so prägnant, so auf dem Punkt, da wo es hingeht. So. Lass mich dich in deiner Schöpfung sehen und dir zurufen, Gott, dir gehört mein Lob. Ich bin den Weg über Berge und durchs Tal gegangen, war mal frei und mal befangen. Nichts ändert sich daran, dir gehört mein Lob. Begleite mich in deiner Güte und Gnade durch meine Lebenspfade, denn dir gehört mein Lob. Lese ich in deinem Wort, dann erkenne ich, wie der Blick in einen Spiegel, sehe ich mich in dir und es spiegelt sich dein Lob. Selbst mein letzter Atemzug wird nicht endlich sein. Mit meinem letzten Atemzug stimme ich in deine Ewigkeit ein. Dir, Gott, gehört mein Lob. Es war nur ein Auszug aus einem wunderschönen, sehr langen Text. Und ich dachte mir, das ist eine super Einstimmung für heute. Und jetzt will ich auch schon gleich in den nächsten Text gehen. Das ist eine Geschichte in der Apostelgeschichte 16. Und wir fangen an mit den Versen 23 bis 26. Und das ist die Geschichte von Paulus und Silas im Gefängnis. Und nachdem sie ihnen viele Schläge gegeben hatten, warfen sie sie ins Gefängnis und geboten dem Kerkermeister, sie sicher zu verwahren. Dieser warf sie auf einen solchen Befehl hin ins innere Gefängnis und schloss ihre Füße in den Stock. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Gesang und die Gefangenen hörten ihnen zu. Da entstand plötzlich ein großes Erdbeben, sodass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden und sogleich öffneten sich alle Türen und die Fesseln aller wurden gelöst. Und ich liebe diese Geschichte. Also ich liebe sowieso Geschichten, wo Gott so groß gemacht wird, wo es so einen großen, also das hat mal richtig Effekt, oder? Also wenn ich mir das so vorstelle, und dazu muss man sagen, die beiden sind sehr, sehr ungerechtfertigt damals geschlagen worden, einfach nur aus Habgier, weil Leute sich ihres Geldes beraubt gesehen haben. Und sie sind damals reingeworfen worden ins Gefängnis und sie sollten besonders gut bewacht werden. Und sie sind in dieser Situation und was machen sie? Sie beten und loben Gott. Und das eine, was wir sehen können, ist die Auswirkung, die das hat. So, dass alles erbebt. Dieses Lob hat Kraft. Dieses Lob hat Macht. Dieses Lob sind nicht nur einfach Worte, die so dahingesagt werden, sondern diese Worte verändern was in der unsichtbaren Welt. Und das ist das eine. Und diese Kraft ist größer als alle Ausbruchspläne, die sie schmieden könnten. Ich weiß nicht, wer von euch damals die Serie geguckt hat, Prison Break, mit dem Ich hol dich hier raus. Das ist nichts gegen dieses Lob, was diese beiden da losgelassen haben und einfach das alles wieder in gerade Linie gerückt haben. Gesagt haben, wer hier eigentlich der Herr ist. Indem sie gesagt haben, Gott, du bist der Herr. Du bist der, der hier regiert. Und eine Frage, die ich mir aber auf der anderen Seite auch noch stelle, ist, wie behalte ich mein Herz genau in dieser Position, dass das meine Antwort ist auf diese Situation, in der ich bin, in die man so im Leben hineinkommt. Und vielleicht haben wir noch nicht im Gefängnis gesessen, vielleicht ist der ein oder andere hier, der schon mal in dieser Position war, vielleicht bist du in eine sehr ungerechtfertigte Situation auf der Arbeit gekommen. Vielleicht hast du gerade Probleme, deinen Studiengang zu finden und weißt nicht weiter, wo du hingehen sollst. Vielleicht bist du in deinen Beziehungen irgendwie gefangen und weißt nicht, wo es weitergeht. Und dir fällt es schwer zu sagen, Gott, du regierst gerade. Und die Frage ist, wie behalte ich mein Herz in dieser Position, dass das meine Reaktion ist, dass mein Herz da hineingeht? Und wichtig ist, dass es nicht darum geht, Formeln einzuüben. Ich bin mit Formeln groß geworden und Formeln verändern nichts. So, Formeln sind nicht das, was die Ewigkeit irgendwie verherrlicht oder groß macht. Religiöse Konstrukte sind nichts, was Kraft hat. In Religiosität steckt niemals Kraft, sondern nur in Jesus ist die Kraft. Religiosität ist das, wo wir uns selber versuchen zu erretten, versuchen rauszuziehen, versuchen irgendwas zu deichseln. Jesus ist der, der die Dinge für uns erobert hat und zu dem wir Ja sagen müssen und der dadurch die Veränderung ist. Und jetzt ist aber die Frage genau, wie mache ich denn das, dass ich mein Herz da drin behalte, ohne religiös zu werden, ohne die Dinge aus eigener Kraft zu machen? Und ich habe das damals in einer Zeit erlebt, vor so circa 20 Jahren, glaube ich, war das. Da gab es so eine große Bewegung dafür, dass wir alles schon im Geist empfangen haben und dass alles schon direkt in uns ist, wo viel Wahrheit mit drin ist. Aber es wurde so überbetont, dass ich gemerkt habe, dass ich richtig in Probleme innerlich gekommen bin, weil ich gemerkt habe, oh, das zerreißt mich gerade so doll, weil ich erlebe das gar nicht. Und ich fühle mich so schlecht, weil ich das nicht erlebe, weil ich nicht erlebe, dass da alles schon in mein Herz gelegt ist und dass ich eigentlich mich nur noch freuen sollte und dass da keine Traurigkeit mehr sein sollte. Denn da war Traurigkeit und da waren Dinge, gegen die ich nicht ankam. Und das hat mich in der Zeit total zerrissen. Und da hat mir jemand was total Wichtiges gesagt. Es gibt auch diesen Anteil und den finden wir auch in der Bibel, unser Herz vor Gott auszuschütten. Zu sagen, ehrlich zu sagen, was in mir ist. Und dass mir was Neues hineingegeben wurde, nimmt das andere nicht weg oder hebt das andere nicht auf. Und lass uns im Psalm 62, die Verse 8 bis 9 gehen. Auf Gott ruht mein Heil und meine Ehre. Der Fels meiner Stärke, meine Zuflucht ist in Gott. Vertraue auf ihn alle Zeit, o Volk, schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuflucht. So, und ich habe hier was mitgebracht. Sagen wir, unser Herz füllt sich manchmal mit Sachen, manchmal mit Wasser des Lebens und manchmal kommen da Dinge hinein, die trüben das Bild in unserem Herzen. Und deswegen ist es so wichtig, um Gott klar sehen zu können, dass wir das, was in unserem Herzen ist, einmal vor Gott ausschütten, einmal sagen, Gott, so sieht es in mir aus. Ich bin gerade verzweifelt, ich habe gerade Angst, ich bin hier und hier verletzt. Und zu sagen, Gott, ich will das ganz dir geben. Und damit mache ich mein Herz leer, damit es wieder neu was anderes fassen kann, damit es wieder neu den Heiligen Geist fassen kann, wieder neu, kleinen Augenblick, wieder neu erleben kann, wie Gott meine Zuflucht ist. Wie er sagt, ich bin bei dir, ich bin dein Frieden, ich bin gut zu dir. Ich will dich nicht, ich lass dich nicht los, ich bin treu. Und egal, was du tust, du kannst nie aus meiner Gnade fallen. Und wenn wir das erleben, werden wir wieder neu gefüllt. Da nimmt wieder was Neues Raum in unserem Herzen ein. Und das kann erstmal beiseite. Wichtig ist, dass wir das, was wir ausgeschüttet haben, auch dann bei Gott lassen. Und nicht wieder feinsäuberlich in unser Herz reinfüllen. Und ich finde, dann wird Trauer häufig zum Selbstmitleid. Das ist häufig dieser Drehpunkt. Und glaub mir, ich kenne den sehr, sehr gut. Wenn wir dann wieder das, was wir einmal ausgeschüttet haben, wieder hineinholen in unser Herz und nochmal durchkauen. Und es ist nicht schlimm. Gott ist gnädig. Gott kann uns da begegnen. Aber es tut so gut, die Dinge, die wir einmal ausgeschüttet haben vor Gott und dann auch bei ihm zu lassen. Und es verändert so sehr mein Herz und es verändert so sehr meine Sichtweise, wenn ich erlebe, wie Gott meine Zuflucht ist. Wenn ich erlebe, hier Gott, bei dir ist der sichere Ort. Vielleicht kann ich sonst nicht viel, ich versuche mal hier vor das Schwarze zu gehen, da kann man es, glaube ich, besser sehen. Ich erlebe so sehr, wie groß Gott du bist. Und ich erlebe, dass hier dieser Ort ist, wo ich sicher bin. Vielleicht mögen mich Menschen enttäuschen, Umstände mögen mich enttäuschen, aber Gott, du enttäuscht mich nicht. Wenn ich das erlebe, wie Gott reagiert und wie Gott einfach auch mit Frieden kommt und mit einer tiefen Zuversicht, dass er die Dinge in der Hand hat, das verändert mein Herz. Genau, so. Und dafür ist immer auch meine Frage, was schaue ich an? Und wir gehen jetzt wieder in einen anderen Psalm und wir starten erstmal mit Zeilen, die sind erstmal nicht so aufbauend, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist Psalm 77, die Verse 2 bis 3. Ich rufe zu Gott und will schreien. Zu Gott rufe ich und er wolle auf mich hören. Zur Zeit meiner Not suche ich den Herrn. Meine Hand ist bei Nacht ausgestreckt und ermüdet nicht. Meine Seele will sich nicht trösten lassen. Das ist erstmal ganz schön verzweifelt. Und irgendwie bin ich Gott aber auch dankbar, dass diese Verzweiflung Raum hat in seinem Wort. Dass er dieser Verzweiflung Raum gibt, dass er sie nicht wegredet, dass wir sie nicht unterdrücken müssen, wie in dieser Bewegung, von der ich erzählt habe, sondern dass wir zeigen dürfen, Gott, ich schrei nach dir. Gott, ich weiß sonst nicht, was ich machen soll. Und ehrlich gesagt, selbst wenn du gerade mit Trost kommst, ich habe im ersten Moment das Gefühl, ich bin untröstlich. So, aber ich glaub mir, ich habe das oft genug erlebt, diese Momente, wo ich dachte, die Wunde ist zu tief, ich kann nicht getröstet werden. Gottes Trost ist größer als deine Untröstlichkeit. Gottes Trost ist so viel größer als jede Wunde in dir. Gottes Trost ist einfach so viel geduldiger als aller Sturm in dir, als alles Rumoren in dir. Gottes Trost macht so einen Unterschied. Und jeder von uns könnte, glaube ich, Paulus und Silas, die im Gefängnis sitzen, verstehen, wenn sie dieses Gefühl gehabt hätten. Wenn sie sich da hingesetzt hätten und gesagt hätten, das finde ich jetzt sowas von ungerecht. Ich finde es nicht in Ordnung. Und Gott, wir sind eigentlich die ganze Zeit, wir haben nur jemanden kurz zurechtgewiesen, der uns hinterhergebrüllt hat und der genervt hat des Todes. Und jetzt sitzen wir hier, ich verstehe das nicht. Warum trittst du nicht für uns ein? Ich glaube, jeder hätte das verstehen können, diese Reaktion. Und ich kenne diese Momente, wo ich dachte, dass niemand mich trösten kann. Ich weiß noch, vorher dachte ich, das wird, wenn mein Vater stirbt, wird das so ein Moment sein, dass ich dachte, ich kann mir das nicht vorstellen, dass er weg ist. Und ich kann mir das nicht vorstellen, wie das sein wird, damit klarzukommen irgendwie, dass er nicht mehr da ist. Und ich habe aber in diesem ganzen Prozess damals, als er dann gestorben ist, habe ich so sehr erlebt, wie Gott mit Trost so sehr da war. Und jeder von uns sich so getröstet gefühlt hat und wir dachten, das ist nicht natürlich. Alles andere wäre jetzt natürlich, aber dass dieser Frieden, den wir die ganze Zeit haben und so darin eingefangen sind, das ist so übernatürlich und das ist groß genug. Und dann gibt es diese Momente, wo sich das so dreht, wo wir erleben, wie sich unser Blickwinkel dreht. Und da gehen wir in den gleichen Psalm ein paar Verse weiter, die Verse 12 bis 13. Ich will gedenken an die Taten des Herrn, ja, ich gedenke an deine Wunder aus alter Zeit und ich sinne nach über alle deine Werke und erwäge deine großen Taten. Deswegen ist Dankbarkeit so ein wichtiges Mittel. Und wieder, hier geht's nicht um eine Formel. Hier geht's nicht um was wir stoisch irgendwie abarbeiten müssen. Aber die Werke des Herrn in unserem Leben zuvor, die haben immer noch Wirkung weit über diesen Moment, wo sie passiert sind, hinaus. Wenn ich mich daran erinnere, wie gütig Gott gewesen ist, was er schon in meinem Leben vollbracht hat, das macht eine Veränderung in mir und in meinem Herzen. Und auf einmal ändert sich mein Blickwinkel von dem, was ich ausgeschüttet habe, von dem, was ich losgelassen habe, von dem, was ich gesagt habe, das ist gerade in mir. Und wenn ich dran denke, Gott, ich danke dir. Ich kann jetzt einfach anfangen, so für mein Leben. Ich danke dir, dass du mich in Beziehungen gesetzt hast, wo ich vorher keine Freunde gehabt habe, die an dich geglaubt haben und die mich in ein ganzes Beziehungsnetzwerk gesetzt hast, mit Leuten, die dich kennen, deren Antwort auch ist, komm, lass uns beten zusammen. Ich danke dir, dass du mir eine Arbeitsstelle gegeben hast, wo ich geschätzt bin und wo du wirklich mich auch mit allen wichtigen Dingen versorgst und zur Genüge gibst. Ich danke dir, Gott, dass du Heilung in meine Familie hineingebracht hast, mehr als ich dachte, dass jemals möglich wäre. Gott, ich danke dir dafür, dass du mich durch meine Schulzeit gebracht hast, obwohl ich mehr als einen blauen Brief nach Hause bekommen habe. So, ich glaube, Gott ist einfach das, was ich dann mache, verändert meinen Blickwinkel. Und das eine, was ich gefühlt habe, war ehrlich und genauso wahr. Aber das hier ist kein Heucheln, sondern das ist genauso wahr, wenn ich das einfach hochhebe. Und die Frage ist, in wessen Verantwortung liegt das, das zu tun? Das liegt nicht in meiner Verantwortung, dir von außen das zu sagen, das zu tun. Es ist in deiner Verantwortung, auf dein Herz zu achten und immer wieder diesen Blickwechsel hinzubekommen, diese Drehung hinzubekommen, zu sagen, Gott, ich will dir danken. Gott, ich will dich loben. Es ist an dir, Verantwortung für dein Herz zu nehmen, alte Dinge auszukippen. Es ist an dir, Verantwortung für dein Herz zu nehmen und zu sagen, Gott, egal, vielleicht die Umstände sagen mir gerade was anderes, aber Gott, du bist groß. Du bist der, der regiert. Und ich weiß noch vorher, mein Vater hatte Krebs und wir haben lange um Heilung gebetet für meinen Vater. Und ich weiß noch, dass ich so ein halbes Jahr vorher das Gefühl hatte, Sissi, bereite dein Herz vor darauf, dass Gott gut ist, egal ob er geheilt wird oder ob er zu mir kommt, dass ich gut bin. Bereite dein Herz darauf vor, damit du in dem Moment das parat hast, dich darauf zu fokussieren. Und es hat mir so geholfen, dass ich nicht völlig enttäuscht oder völlig mich zurückgezogen habe von Gott, weil ich wusste, Gott, du bist gut. Du hast gerade meinen Vater zu dir geholt und er ist gerade in der schönsten Herrlichkeit überhaupt. Ihm geht's gerade richtig gut. Ich konnte das so richtig erleben, dass ich in dem Moment gedacht habe, oh, Papa, dir geht's gerade richtig gut, richtig, richtig gut. Und dass ich auch diese Freude sogar darüber erlebt habe. Und es liegt in eurer Verantwortung, das liegt in der Verantwortung von jedem Einzelnen, über sein eigenes Herz zu wachen. Nicht immer über die ganzen anderen Herzen um dich herum zu wachen, sondern über dein eigenes Herz Verantwortung zu nehmen. Und diese Ehrlichkeit und dieses Ausschütten des Herzens und den Blick auf vergangene Wunder auszurichten. Und unser Blick verändert sich dadurch immer mehr. Lass uns einfach die nächsten beiden Verse nehmen. O Gott, dein Weg ist heilig. Wer ist so ein großer Gott wie du? Du bist der Gott, der Wunder tut. Du hast deine Macht erwiesen an deinem Volk. Und merkt ihr, da passiert was. Erstmal wurde von den vergangenen Taten Gottes geredet. Und auf einmal wird Gott, wenn ich meinen Blick auf diese vergangenen Taten richte, die Gott getan hat, wird mein Blick auf einmal, Gott, jetzt bist du gut für mich. Du bist jetzt mein Gott. Du bist jetzt der Gott, der groß ist. Du bist jetzt der Gott, der regiert. Du bist jetzt der Gott, der voll von Liebe ist. Du bist jetzt der Gott, der Frieden ist in Situationen, die vielleicht nicht nach Frieden schreien. Du bist jetzt der Gott, der größer ist als alles andere sonst. So, jetzt muss ich gleich noch mal kurz aufbauen. Ich habe ein bisschen Rücken, deswegen vergebt mir die komische Haltung. Genau. Und was dann nämlich passiert ist, ich erkenne, seine Wege sind heilig. Und ich habe so viele Momente in meinem Leben gehabt und ich will euch in 1, 2, 3 kurz immer reinnehmen, die irgendwie, wo es für mich nicht der leichte Weg war, und ich aber erlebt habe, wie Gott diese Dinge sogar im Nachhinein umgewandelt hat und die Sachen, die schwer waren, irgendwie zum Segen für mich und für andere gebraucht hat. Zum Beispiel, ich hatte eine super schwierige Findungsphase nach dem Abitur. Ich hatte das Abitur und dachte so, na, jetzt habe ich das Abitur, jetzt muss ich auch studieren. Und in meinen Traumstudiengang bin ich aber nicht reingekommen, weil mein Durchschnitt jetzt nicht so ein Knaller war. Und Ich habe keinen Studienplatz bekommen, dann habe ich ein Jahr gearbeitet, habe ein Praktikum bei uns in der Jugend gemacht, einer der coolsten Zeiten überhaupt, und habe dann mich nochmal neu beworben. Bin dann in einen Studiengang, für den ich mich nur so als Gag beworben habe, reingekommen. Und habe das dann erstmal angefangen, um irgendwas zu machen, so, weil so rumhängen ist echt, also, und ein kleiner Tipp für alle, die mit Abiturienten zu tun haben, löchert sie nicht die ganze Zeit, ob sie jetzt schon wissen, wo es lang geht. Glaub mir, sie denken da schon genügend selber drüber nach. Und immer diesen Druck von außen zu bekommen, ist nicht cool. Wenn sie darüber reden wollten, gebt dem Raum, wenn nicht, einfach ruhig bleiben. Weil sie finden es meistens selber nicht cool, so rumzuhängen und nicht zu wissen, wo es lang geht. Genau, also, und ich habe in dieser Zeit, habe ich dann angefangen zu studieren und das Studium war nicht mein Ding. Und ich habe auf einmal gemerkt, vielleicht brauche ich doch was anderes. Und es hat wirklich 2 Jahre gebraucht nochmal, ehe ich da wirklich durchgekommen bin und gemerkt habe, nee, ich brauche was anderes. Und ich habe eine Ausbildung angefangen und die war dann genau das Richtige für mich. Und ich habe aber in dieser Zeit so sehr erlebt, wie Gott Berufung in mich reingesprochen hat, wie Gott großartige Dinge zu mir gesagt hat, auch gesagt hat, was er sonst noch so mit meinem Leben vorhat und einfach wie er Veränderungen auch bringen will durch mich in das Leben von anderen. Und ich weiß nicht, ob ich so doll danach gefragt hätte, wenn ich diese Zeit nicht gehabt hätte. Das war einfach eine Zeit, wo ich mich ganz intensiv danach ausgerichtet habe, okay, Gott, was willst du für mein Leben? Wie willst du mich gebrauchen? Was ist dein Wille? Und das hat in mir freigesetzt auch Barmherzigkeit für andere, die sich in dieser Lebensphase befinden. Also ich konnte schon immer manchmal mit Leuten darüber reden und denen sagen, so, ey, guck mal, guck da drauf so ein bisschen. Oder schau einfach irgendwie, das Wichtigste ist, Gottes Wille in dein Leben da zu lassen. Und nur weil du jetzt gerade das nicht funzt in deinem Leben, heißt das nicht, dass du das jetzt auf Gedeih und Verderb durchziehen musst, sondern such was Gott einfach in dein Herz hineingelegt hat. Dann, ich habe das vorhin schon mal kurz erwähnt, ich bin in einer Gemeinde aufgewachsen, wo ich die Jugendgruppe war. So, also es heißt, es war wirklich, ich hatte keine Ahnung, es war wirklich schwer in der Teenie-Zeit, so komplett ohne Freunde in meinem Alter, so dran zu bleiben und zu sagen, okay, Gott, du bist groß, Gott, du bist in diesen Situationen, wo Leute mich gemobbt haben in der Schule, dann zu sagen, oh Gott, du regierst jetzt in meinem Leben, die haben mich richtig ausgegrenzt, waren richtig gemein zu mir, aber Gott, ich komme zu dir ins Gebet. Das war echt schwer, ohne Leute in meinem Alter, die genauso mit mir ins Gebet gehen wollten. Und das hat mich damals, ich weiß noch, ich war damals bei einer Gebetskonzertveranstaltung, so als 13-, 14-Jährige, und war da und da waren lauter Jugendgruppen und ich saß alleine da und ich bin irgendwann früher wieder raus und ich habe so geweint. Ich weiß noch genau, wie frustriert ich damals war, weil ich dachte, genau das, was die anderen da haben, wünsche ich mir. Aber ich fühle mich auch nicht in der Position, die anderen kennenzulernen und ich weiß nicht, wie es gehen soll. Und ich war so frustriert. Und ich bin so dankbar, das hat mich auch wieder in eine Position gesetzt, mit Leuten mitfühlen zu können. Und ich bin aber auch dankbar für diese Gemeinde, für Freunde, die er in mein Leben gestellt hat, die mit mir beten. Als ich im April hatte ich einen Autounfall, ich habe in die Gemeindeleitungsgruppe geschrieben. Ich habe noch zu einer Gebetsfamilie, in eine Gebetsfamilie haben wir die Gruppe genannt, geschrieben von Mädels, mit denen ich zusammen bete. Und es tat so gut, gleich einen Adressaten zu haben. Und ich habe das Gebet sofort gemerkt. Und ich liebe diese Gemeinde. Und auch wenn nicht alles perfekt ist, diese Zeit vorher, wo ich einfach so viele Dinge nicht hatte, hat es in mein Herz eine tiefe Dankbarkeit für eine Gemeinde gelegt, wo ich ein Zuhause gefunden habe und wo Leute mich kennen und ich sie kenne. Und da können Dinge nicht perfekt sein, aber ich bin unfassbar dankbar für das, was mir geschenkt wurde. Dann, ich bin in einer christlichen Familie groß geworden. Ich bin auch dankbar dafür. Ich habe da viel Segen erlebt. Aber ich bin auch mit sehr verschiedenen Glaubensgrundsätzen groß geworden. Ich bin mit sehr viel Religiosität groß geworden und mit sehr viel, du schaffst das, und mit Leistung im Glauben. Dass man nur genug glauben muss, dass man nur genug bekennen muss, dass man nur die Sachen ganz klar genug sagen muss, und dass sich dann schon alles regeln wird. Und das hat sehr verrückte Glaubensgrundsätze in mir bewirkt. Aber das hat mich in eine Zeit hineingeführt, wo ich einfach bewusst sagen musste, okay Gott, ich will sehen, wer bist du wirklich? Und es hat mich ganz anders herausgefordert, mich mit Religiosität, mit eigener Leistung und mit dem, wo will ich mich selbst erretten, auseinanderzusetzen. Und was ist deine Gnade, Gott? Was ist das, wo du dich austeilen willst? Was ist das, wo deine Gnade die Veränderung in mir ist, wo ich nicht selber an mir rumdoktern muss, wo ich mich nicht selber krampfhaft verändern muss, sondern wo ich sagen muss, ist, Gott, Jesus, ich will dein Kreuz, ich will durch dein Blut, ich will durch deine Gnade Veränderung erleben. Ich will durch deine Gnade, weil ich die erlebt habe, weil ich erlebt habe, dass du so groß bist und mir vergeben hast. Alles, was ich falsch gemacht habe, alles, wo ich hart bin, alles, wo ich Leute verurteile, will ich erleben, Herr, dass ich auch anderen vergeben möchte. Dass du mich frei machst zu vergeben. Und ich glaube, wenn ich das nicht in dieser Art und Weise erlebt hätte oder auch nicht in dieser Art und Weise Verantwortung für mein Herz auch genommen hätte, Gott da zu erleben und Gott da zu suchen, würde ein riesengroßer Schatz in meinem Leben fehlen. Weil ich habe dadurch mich so sehr mit dem Thema Gnade und Religiosität und Leistung auseinandersetzen müssen, dass ich da garantiert noch nicht am Ende bin, aber dass es ein Schatz in meinem Leben geworden ist, dass ich weiß, dass allein die Gnade genügt. Und ich habe das vorhin schon gesagt, so die Konfrontation mit dem Tod, das ist manchmal eine Sache, der wir begegnen, die wirklich unser Innerstes erschüttern kann, wirklich rütteln und schütteln kann an unserem Haus und an unseren Glaubenssätzen. Und ich weiß noch, als ich Jugendliche war, da ist eine Freundin von mir gestorben. Die ist nach einem Abi-Streich, hat die was getrunken und dann hat sie noch was gekifft und dann hatte sie die Halluzination und ist von einer Autobahnbrücke gefallen. Und es war für mich in der 9. Klasse, das war der Horror. Ich konnte das nicht verstehen. Und ich weiß noch genau, wie ich zu Hause da saß und gedacht habe, und da liefen die Nachrichten lang und ich dachte, das darf nicht sein. Die Welt darf sich nicht weiterdrehen. Da ist ein Mensch gerade gestorben. Und irgendwie ein kostbarer Mensch. Und wie kann die Welt sich einfach weiterdrehen? So in meinem jugendlichen Empfinden. So, ich will das gar nicht kleinreden. Und das hat mich aber damals schon so dahin gezogen, dass ich mich damit beschäftigt habe, okay, was passiert denn in der Ewigkeit? Was passiert denn danach, nach dem Tod? Und als mein Vater gestorben hat, der hat seinen Tod geregelt wie ein guter deutscher Beamter. Der hat den Pastor reingeholt, hat uns als Familie zusammengeholt, hat gesagt, ich will heimgehen zum Vater. Dann wollte sein Pastor noch was, einen Psalm lesen, sagt er, nee, bete nur für uns und dann gehst du mit meiner Familie nach vorne und redest mit denen. Und in der Zeit ist mein Vater gestorben. Und es war so krass, wie Gott auf ihn reagiert hat. Und es war so krass, wie viel Frieden darüber war, über diesen Tod. Und ich auf einmal so gesehen habe, oh, das ist die Ewigkeit Gottes. Gott ist gerade mit seiner Ewigkeit hier in diesem Raum. Gott ist mir gerade mit seiner Ewigkeit so nah. Und diese Ewigkeit magert mich an und zeigt mir einfach, dass es so viel mehr als meine Situation jetzt hier vor Ort gibt. Sondern da ist eine Ewigkeit, die ich mit ihm zusammen verbringen werde und die so gut ist. Und Gott hat diese Ewigkeit damals so sehr in mein Herz gelegt. Und ein paar Jahre später ist unsere Mutter auch gestorben. Und wir alle Kinder für uns alle Kinder war dieser Tod auf eine andere Art und Weise herausfordernd, weil wir alle eine eigene Geschichte mit ihr hatten. Und es vielleicht auf der einen oder anderen Stelle nicht ganz so bereinigt zu Ende gegangen ist wie mit meinem Vater. Trotzdem war da was Heiliges drin. Und ich weiß noch, wie meine Schwester und ich, sie hat in Herrnhut gewohnt, nach Herrnhut runtergefahren sind zu meinem Bruder und wir dieses Lied Heilig für immer gehört haben im Auto. Und wir auf einmal so angefangen haben, das zu singen, weil das so, das hat für mich so gesprochen. Und auf einmal hat meine Schwester mir von einem Traum erzählt, wo sie meine Mutter gesehen hat in der Anbetung, 2 Nächte vorher, wie sie angebetet hat. Und das war so wie in diesem Lied. Wir haben das dann auch nochmal zur Beerdigung gesungen, zum Sagen, ja Gott, du sprichst es heilig. Du erlöst, du heilst, befreist. Und du hast befreist in diesem Moment, wo sie zu dir gekommen ist. Und das war so ein heiliger Moment, als wir zusammen dann an dem Sterbebett meiner Mutter einfach dieses Lied gesungen haben und gesungen haben, Gott, du bist heilig für immer. Niemand ist wie du. Und das sind so Ewigkeitsmomente, die in mein Herz gesetzt wurden, wo was ist in meinem Herzen, was nicht wegzubewegen ist. Und was eine ganz andere Festigkeit in diesen Momenten in mein Herz hineingelegt hast. Und manchmal tun wir ein bisschen so, als ob Gott zu loben in diesen Momenten, als ob es so ein Akt unserer Großzügigkeit ist. Und versteht mich nicht falsch, ich will das nicht kleinreden, sondern Gott liebt dieses Lob. Und ich glaube auch, dass wir das Lob, was wir ihm in diesen Momenten geben können, dass wir ihm das nur dann geben können. Und ich habe mir vorgenommen, keinen dieser Momente zu verpassen, ihm das Lob zu geben, was ich ihm nur in diesem Moment geben kann. Nur in diesem Moment kann ich ihm diese Qualität geben von Gott, egal, ich gucke nicht auf das, was um mich herum ist. Gott, du bist groß, du bist gut, du bist der, der regiert. Und nichts wird dem entgegenstehen, sondern alles wird sich dem beugen müssen. Aber manchmal tun wir so ein bisschen, als ob das unser Akt der Großzügigkeit ist. Und das ist es nicht in erster Linie, sondern wir sind die Gewinner in dieser ganzen Geschichte. Das müssen wir verstehen. Wir sind die, deren Herz, deren Blick wieder verändert wird. Dieser Blick, dieser Drehpunkt von diesem Blickwechsel. Das ist das, was bei uns im Herzen stattfindet. Gott braucht unser Lob in dieser Form an sich nicht. Er freut sich an unserem Lob, aber er braucht es nicht. Aber mein Herz wird verändert. In meinem Herz füllt sich diese Realität einfach neu an. Und was dann passiert ist, dass diese Erfahrung oder das, was ich von Gott erlebt habe, verändert. Und man zu Hause hat es viel cooler geklappt. Doch, jetzt langsam kommt's. Und dann wird es freigesetzt, dass ich am Stream, ihr könnt es vielleicht nicht ganz so gut sehen, aber die Farbe verteilt sich. Das, was sich vorher da gebildet hat, was in mein Herz hineingelückt wurde, verteilt sich und wird einfach zu einem wunderschönen Teil von Anbetung in meinem Herzen. Und es erfüllt mein Herz ganz, ganz neu, Stück für Stück. Es verbreitert sich. Also, oh Mann, zu Hause waren es echt, hat man die Farben noch viel klarer gesehen. Ich bin ein bisschen enttäuscht, es tut mir leid. Also, aber das ist das, Gott bringt Färbung dann in mein Leben und Gott zeigt dann, wie er ist. Und das sind Farben in meinem Herzen, die nicht mehr rauszuwischen sind. Das sind Markierungen in meinem Herzen, die einfach fest verankert sind und auf die ich dann wieder aufbauen kann. Und die dann genau das bewirken, dass wenn ich in diese Situation wieder komme, dass ich dann sage, okay Gott, das ist gerade richtig schwer, aber ich weiß, wer du bist. Ich weiß, an wen ich mich erinnern kann. Ich weiß, zu wem mein Leben hingeht, mit wem ich die Ewigkeit verbringen kann. Ich weiß, ich kenne den Gott, der die ganze Welt erschaffen hat und dem ich als Einzelperson nicht egal bin. Und von diesem Punkt an, es ist nicht immer einfach zu loben, aber es wird immer einfacher. Und ich möchte noch mal auf den Anfang Bezug nehmen zur Religiosität. Wir verwechseln auch manchmal Religiosität mit Gehorsam. Und Gehorsam ist nicht gleich Religiosität. Darauf zu achten, sich aufzumachen, Verantwortung für mein Herz zu nehmen, ist nicht gleich Religiosität. Manchmal fallen wir nämlich von der anderen Seite vom Pferd runter und sagen wir, naja, ich will jetzt nicht religiös sein. Deswegen, ich will mich da jetzt gar nicht in solche Formen reinbegeben. Ja gut, wenn du dich nicht in solche Formen reinbegeben kannst. Aber irgendwie Verantwortung für dein Herz musst du schon übernehmen. Und wichtig ist, dass wir das in Ehrlichkeit tun und nicht denken, ich errette mich aus dieser Situation, sondern Gott ist der, der mich errettet. Und das macht den Unterschied. Und mich dann aufzumachen, zu sagen, meine Seele lobe den Herrn, ist dann kein religiöser Akt, wenn ich weiß, Gott, du bist der, der mich errettet. Du bist der, der mich erlöst. Gott, du bist der, der den Unterschied bringt. Und selbst wenn eine Erschütterung kommt, kann sich dann diese Schönheit in meinem Herzen entfalten. Kann sich entfalten diese verschiedenen Dinge, die ich mit ihm erlebt habe. Diese verschiedenen Taten und Wunder, die mein Leben markiert haben. Und jetzt zum Abschluss gehen wir noch einmal in die Geschichte von Paulus und Silas hinein, weil mich dieser Abschluss der Geschichte noch so viel mehr als der Anfang beeindruckt. Wir lesen die Verse 27 bis 30. Da erwachte der Kerkermeister aus dem Schlaf und als er die Türen des Gefängnisses geöffnet sah, zog er sein Schwert und wollte sich töten, weil er meinte, die Gefangenen seien entflohen. Aber Paulus rief mit lauter Stimme und sprach, tu dir kein Leid an, wir sind alle hier. Da forderte er ein Licht, sprang hinein und fiel zitternd vor Paulus und Silas nieder. Und er führte sie heraus und sprach, ihr Herrn, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Ich liebe das. Also ich meine, wer von uns wünscht sich nicht mal so einen Moment, wo eine Person zu uns hinkommt und sagt, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Wo man denkt so, oh, reife Frucht, ich pflück dich einfach ab. aber was vorher passiert ist, also ich glaube auch, das Natürlichste wäre gewesen für Paulus und Silas, zu sagen, oh cool, das ist der Herr gerade gewesen, der mich befreit hat, ab durch die Mitte. Und ich meine, das hat Petrus vorher, kam ja mal so eine ähnliche Geschichte schon, das hat der gemacht, was auch völlig in Ordnung war. Also ich meine, das kann auch keiner sagen, dass es jetzt eine falsche Entscheidung gewesen wäre. Aber Paulus und Silas haben in diesem Moment so auf Gott gehört, dass alle drin geblieben sind. Also das finde ich auch krass, dass nicht nur sie nicht gegangen sind, sondern alle anderen nicht gegangen sind. So, und das ist Gott, weil er gewusst hat, in dieser Situation, in diesem schwierigen Moment, habe ich sogar noch was Größeres vor, als nur diese eine Befreiung. Ich will noch jemand anderen ganz tief drinnen befreien. Und ich finde das so, so cool, wie sich Silas und Paulus dazu entscheiden, in dieser unangenehmen Situation zu bleiben, weil sie wissen, da kommt noch etwas Größeres. Und das ist was, was mich mega beeindruckt. Und was für mich auch von diesem Glauben zeugt, davon, dass Gott noch so viel größer ist, dass sie nicht die erstbeste Chance nutzen müssen. Und manchmal, ich weiß nicht, wir wollen manchmal auch gern vor Leid fliehen, oder? Und das heißt nicht, dass wir uns im Leid suhlen müssen. Aber einfach bereit sein zu hören, Gott, was willst du in diesem Moment? Wie willst du dich maximal verherrlichen? Und was das Witzige ist, das, wovor er Angst hatte, dieser Gefängnisvorsteher, macht er dann selber, indem er sie rausführt. Das finde ich am allercoolsten. Und das ist halt seine Reaktion. Genau, ihr könnt schon mal auf die Bühne kommen. Wir gehen jetzt in den Reaktionsteil rein. Und ich habe ein bisschen zwei Phasen vor mit uns. Weil ich würde mich jetzt selber ad absurdum führen, wenn ich jetzt sage, okay, wir fangen jetzt einfach sofort an, einfach nur stur irgendwas runterzusingen. Es soll jetzt kein stures Runtersingen sein, sondern ich lade euch ein, dass wir jetzt erstmal eine Zeit haben, wo die Band instrumental spielt und wo ihr Gott ehrlich sagt, was auf eurem Herzen ist, was euch gerade bewegt, was in euch ist. Und ich habe das am Anfang des Jahres habe ich das erlebt. Ich habe das bei den Hauskreisleitern erzählt. Da war ich auf einer Konferenz und vorher habe ich eine Enttäuschung erlebt, irgendwie, die mich wirklich sehr tief getroffen hat und mich tief enttäuscht hat. Und ich weiß noch, wie ich am Anfang von dieser Konferenz da saß und dachte, Gott, mein Herz ist so zerbrochen. Ich habe gerade noch nicht mal Lust, dich zu suchen. Ich bin so enttäuscht. Und ich weiß gerade gar nicht, wie du mir begegnen willst in diesem Moment. Und ich habe dann irgendwann so ein zersplittertes Herz gesehen. Und auf einmal habe ich die Hände von Jesus gesehen, der diese Splitter in der Hand hatte und dessen Hand geblutet hat. Und der hat gesagt, ich habe keine Angst vor deinen Scherben. Ich nehme die und ich setze es wieder zusammen. Und ich habe keine Angst davor. Vor deiner Bitterkeit oder vor deiner Enttäuschung oder vor dem, wie es in dir aussieht. Ich habe da keine Angst vor. Und ich glaube, dass es Gott einigen von euch hier auch sagt. Halt nicht zurück, sei ehrlich. Und lass uns jetzt in eine Zeit gehen, wo wir uns ausrichten auf Gott und wo wir ihm unser Herz ausschütten. Und danach würde ich gerne nochmal in das Heilig für immer gehen, dass wir das dann bewusst zusammen aussingen in diesem Akt. Und jetzt schauen wir dich an. Jetzt will ich das, was ich ausgeschüttet habe, nicht wieder reinnehmen, sondern jetzt will ich dich anschauen. Aber jetzt lass uns erstmal diesen ersten Part nehmen, dass wir Gott anschauen und ihn ansehen, wie er. Dass wir unser Herz ausschütten und ihm sagen, was in uns ist. Und ich bete einfach zum Start. Herr, ich danke dir so, dass du in unserer Mitte bist, dass du jeden von uns liebst, dass du jeden von uns mit allem, was in uns ist, liebst, Herr. Ja, und wir geben dir jetzt das, was in uns ist. Ja, und wenn es gerade Freude ist, dann wollen wir Freude über dich ausschütten. Aber wenn da auch gerade Scham ist oder Trauer ist oder Verzweiflung, Herr, dann wollen wir auch das ausschütten, vor dich hinlegen und sagen, das ist in uns, Herr. Genau. Geht einfach in das Gebet, jeder für euch selber, vor Gott. Ich habe schon vorher beim Beten, als wir für den Gottesdienst gebetet haben, habe ich einfach so wirklich das Empfinden gehabt, dass so Religiosität entmachtet werden soll heute. Und dass da, wo du denkst, dich selber retten zu müssen oder es selber leisten zu müssen, dass er das wirklich einfach umkehren will und wirklich dieses Gedankengut so richtig rausoperieren will aus deinem Herzen. Mit seiner Gnade, dass er dir heute so seine Gnade vom Kreuz einfach zeigen will, dass seine Gnade mächtig genug ist. Und ich habe den Eindruck, dass hier ein, zwei Personen sind, die einfach nach einem Verlust mit Trauer sehr doll zu kämpfen haben. Und dass Gott dir in dieser Trauer jetzt gerade sagt, ich bin da und ich halte dich. Und ich lasse dich nicht alleine da drin sitzen. Ich lasse dich nicht alleine da drin stehen, sondern ich bin jetzt direkt an deiner Seite. Ich bin untrennbar mit dir verbunden. Und du bist da drin nicht alleine. Und ich lade euch jetzt einfach ein, dass wir einfach mal alle aufstehen wieder und zum Abschluss Gott dieses Lob geben. Nicht aus unserer Großzügigkeit heraus, sondern weil er großzügig ist, weil er gut ist, weil er heilig ist, weil er es wert ist.